An einem Abend, sie hatten bei Sonnenuntergang gerade ein Dorf in einem kühleren Gebirge erreicht, fing die Frau auf der Trage, die mit dem dicken Bauch, nicht nur wie üblich an zu stöhnen. Nun schrie und kreischte sie auf, das Geschrei drang von ihrem sicher 100 Schritte entfernten Lagerplatz bis zu Jona und seiner Familie. Es schwoll immer mehr an, dann wieder ein Stöhnen, und der beginnende Abendwind trug nach einer kurzen Stille auf einmal auch ein Wimmern, ein Fiepsen zu ihnen herüber. Da lächelte Großmutter Arwa, und jetzt war ihr Lächeln nicht ernst. In dieser Nacht wurde es plötzlich sehr kalt. Ein Bergwind blies, der erst am Morgen nachließ. Davor zitterte der Boden einmal vom Getrappel von Pferden und heiseren Rufen. Es waren die Stimmen von Männern in einer Sprache, die Jona, der erwacht war, nicht verstand. Mit Susa lag er unter einem sie halbwegs wärmenden Schafsfell am Boden, an seine Mutter und Großmutter gekauert. Susa und er pressten noch Eiliaffe und Puku, die einstige Fantimaus, eng an sich, und Mutter Naila summte leise ein Schlaflied, das einen Morgen bald ohne Angst versprach. Das schien zu helfen, denn irgendwann hörten die harschen Rufe auf und das Pferdegetrappel entfernte sich wieder. Am nächsten Tag, als sie etwas später als gewöhnlich auf die Kamele aufsaßen, bemerkte Jona beim Herausreiten gleich außerhalb des Dörfchens einen kleinen Haufen brauner Erde, offenbar frisch aufgeschüttet, auf dem einige leuchtend weiße Steine lagen. Erst am Mittag fiel ihm auch auf, dass die Frau auf der Trage und ihr Mann nicht mehr dabei waren in ihrer Karawane. Bald hatte Jona vergessen, die Tage der Reise zu zählen. Abends waren er und Susa meist schon zu müde, um noch mit Yusuf oder anderen Kindern zu spielen. Seit den kalten Nächten hustete Yusuf auch und hatte eine Rotznase. Jona vermisste Dreiauge und Bobi, das Hündchen. Khalid, der wegen seiner wunden Füße inzwischen immer öfter mit auf eines ihrer beiden Kamele kletterte, versuchte sie alle in ihrer wachsenden Erschöpfung zu trösten. »Wir haben doch immer Glück gehabt. Ich sehe jetzt keinen schlechten Stern.« Manchmal erblickten sie, hinter Felsen und Anhöhen versteckt von Ferne, die Staubwolken fremder Reiter. Einmal waren es Soldaten, denn sie standen in ihren glänzenden Rüstungen zu zweit oder zu viert auf ihren Streitwägen und kamen schon bedrohlich nah. Endlich aber bogen sie ab und fuhren in eine andere Himmelsrichtung. Nicht alle fremden Reiter waren so gefährlich. Sie begegneten auch Kohorten von Männern mit weißen und roten Turbanen, mit denen sich ihre Kamelführer verständigten. Es hieß, sie waren Angehörige von Stämmen, die gegen einen König in einer fernen Stadt an einem großen Fluss kämpften, aber nicht gegen wehrlose Flüchtlinge. Khalid meinte, sie könnten sich, solange sie ihr Gepäck immer im Auge hatten, auf ihre säbeltragenden Kamelführer verlassen. Das waren zwar wild reinschauende Burschen mit dunklen Bärten, grimmigen Gesichtern und immerzu barschen Stimmen, doch daran hatte man sich gewöhnt. Auch daran, dass die Kamelführer im Mund ständig zu bluten schienen, weil sie mit rotbraunen Zähnen und fleckigen Lippen irgendein Kraut kauten und dazu häufig ausspuckten. Rotbraune, blutig aussehende Spucke. Manchmal lachten sie am Abend auch, aber selbst ihr Lachen war wild und ihre Augen blitzten wie funkelnde Messer. »Was ist das für ein Kraut, das die Männer kauen?« Mutter Naila antwortete Jona, »das sei nichts für Kinder. Es halte die Männer besser wach und vertreibe den Hunger. Sie habe den Namen des Krauts, das auch einige Händler in Ninive verkauft hätten, gerade vergessen. Frag die Männer doch selbst. Sie spucken, aber sie beißen nicht.« Zu fragen allerdings getraute sich Jona nicht. Ihm waren ihre grimmbärtigen Gesichter noch immer ein wenig unheimlich.